Und damit willkommen in Episode 1 hier im Podcast Executive Transitions, dem Wegweiser für Executives in der Übergangsphase zwischen zwei Positionen. In dieser Folge erfahren Sie unter anderem, wie Sie bis zu 65% mehr Honorar in einer neuen Position erzielen können und was es dafür als konkrete Voraussetzung braucht. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne, los geht's. Daniel, moin moin.
Moin.
Wobei wir in Hamburg ja eigentlich nur Moin sagen, muss man sagen.
Ne? Moin Moin ist schon
Moin Moin ist ja schon gesabbelt. Ne? Wir wollen hier nicht sabbeln im Podcast, wir wollen ja auf den Moin kommen. Insofern lass damit direkt gleich ins Thema einsteigen. Das Thema Executive Transitions, das ist ja eigentlich, habe ich mir gedacht, das ist ja nicht wirklich neu. Ich meine, viele Top-CEOs, alle Executives haben ja früher auch schon mal Positionen gewechselt. Und ich habe mich gefragt, was hat sich denn verändert? Weil, wie gesagt, Sie haben früher schon Positionen gewechselt, einfach weil Sie Spaß daran haben, auch was Neues zu machen. Aber was hat sich konkret verändert, als dass es heute einen Begleiter für diesen Prozess braucht?
Absolut, das Thema ist nicht neu, das stimmt. Aber Ulf, die Frage, die du gestellt hast, ist natürlich eine sehr facettenreiche. Ich will das für den Anfang unseres Podcasts mal so beantworten. Es gibt unter anderem eine ganz interessante Studie zu der Frage, wie viele CEOs in den ersten 18 Monaten ihrer neuen Tätigkeit scheitern. Mhm. Und das sind 45%.
Wow.
45%. Das heißt, nahezu jeder zweite wirklich top ausgebildete CEO schafft es nicht, in seiner neuen Position Fuß zu fassen. Und der Grund ist immer ehrlicherweise der gleiche. Der Fit zwischen dem CEO und des Unternehmens ist nicht ideal. Mhm. Nun können wir die Frage stellen, warum ist das so? Was hat sich in diesem Zeitverlauf, den du gerade auch angesprochen hast, wirklich verändert, weil sich diese Zahl in den letzten Jahren wirklich nahezu verdoppelt hat? Und natürlich gibt es auch erstmal typische Erklärungsmodelle, die gerne in der breiten Masse dann genannt werden. Und dazu gehören dann unter anderem so Schwierigkeiten bei der Teambildung, ineffektive Kommunikation mit dem Vorstand oder auch Probleme in der Unternehmenskultur und sowas. Aber das greift mir in der Praxis ehrlicherweise alles zu kurz. Und ich sage das, nachdem ich nun wirklich Dutzende Top-Führungskräfte in so einer Transition-Phase begleitet habe und diese mehrere hundert Assessment Center, Management Audits auf der Ebene unter Vorstand durchgeführt habe. Und wenn ich mir dann ansehe, was in der Praxis die Gründe dafür sind, dann stelle ich fest, dass es deutlich tiefgreifender sind. Das heißt zum Beispiel der Umgang mit Ambiguität. Mhm. Ja, denn es gibt heute einfach keine klaren Antworten mehr. Das heißt, wir haben einfach ganz andere Anforderungen an den Umgang mit persönlicher Unsicherheit, mit unsicherer Datenlage. Keine einfachen Entscheidungen. Ein anderer Aspekt ist wiederum die Balance so zwischen Kontinuität und Veränderung. Und meiner Meinung nach ist es eine wahre Kunst, diesen Spagat wirklich zu gehen. Und wenn du das eben nicht hinbekommst und damit entweder zu radikal oder zu zögerlich auf der anderen Seite bist, dann geht natürlich Vertrauen seitens der Stakeholder verloren, seitens des Führungsteams und den Mitarbeitern sehr, sehr schnell.
Mhm. Finde ich total spannend, was du gerade sagst mit der Ambiguität. Die Frage ist jetzt natürlich, was heißt das denn dann für die Phase der Transition?
Ja, was heißt das für die Phase der Transition? Also es heißt, dass es ein Thema an der Oberfläche und ein Thema in der Tiefe gibt. Mhm. An der Oberfläche geht es darum, ja, um wirklich dieses sachliche Thema, um diesen sachlichen Aspekt. Der Vertrag ist aufgelöst. Welche Option habe ich eigentlich als ehemaliger Vorstand, als CEO? Das ist der relativ einfache Part. Dann kann ich mir eine Liste machen, ich kann eine Bewertungsmatrix bauen und dann scheint alles relativ schnell, relativ klar zu sein. Doch dann schauen eben auch gerade gestandene Führungskräfte, die jahrelang jeden Tag zum Teil Millionen Entscheidungen getroffen haben, auf ihre Optionen und merken auf einmal, dass ich keine dieser Optionen, die ich habe, wirklich richtig gut anfühlt, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Und der Grund dafür liegt darin, meiner Meinung nach, dass sich in der Tiefe eine ganz andere Frage stellt. Und das ist die Frage, wer möchte ich eigentlich in den nächsten Jahren sein? Das ist die Frage der Identität. Mhm. Und was nun relativ häufig passiert ist, dass sich diese Fragen einfach jahrelang nicht gestellt haben, beziehungsweise einfach hinten angestellt werden, weil andere Themen immer wichtiger waren. Und jetzt kommt sie aber an die Oberfläche, diese Frage. Und genau daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis. Nur dieses Spannungsverhältnis, diese Dissonanz, sorgt eben dafür, dass dann in einer neuen Position gar nicht mit den Anforderungen der heutigen Zeit auf ideale Weise umgegangen werden kann.
Ne? Mhm, weil die innere Welt ja letztendlich dann noch nicht geklärt ist und sich wahrscheinlich daraus dann diese Spannungsverhältnisse ergibt.
Total,
ne?
Ja. Absolut. Und deswegen sage ich immer relativ klar, viele Executive Transition Maßnahmen, von denen es halt wirklich auch sehr, sehr viele gibt, das ist keine Frage. Bei denen geht es aber häufig nur um reine Quickfixes. Ne? Aber diese Quickfixes reichen eben nicht mehr aus, beziehungsweise verlagern das Problem einfach nur noch in die Zukunft. Mhm. Ne? Denn es geht eben nicht nur um das Suchen eines neuen Jobs um das Aufsetzen von irgendwelchen neuen Verträgen. Das gehört ehrlicherweise auf der Management-Ebene schlicht und einfach zum Standardrepertoire. Mhm. Am Ende des Tages bekommt das auch jeder CEO selber gemanagt. Es braucht einfach ein gewisses Perfect Match aus persönlicher Klarheit und der Erfüllung der Anforderungen, die Unternehmen heute wirklich haben. Und genau das macht das Thema so anspruchsvoll.
Spätestens jetzt weiß ich, warum ich mich auf die 3 Folgen gefreut habe, weil da ist jetzt schon so unendlich viel drin gewesen, dass mein Kopf schon echt ordentlich rödelt. Versuchen wir es mal der Reihe nach zu strukturieren. Also ich stelle mir jetzt mal für den Anfang vor, ich bin jetzt CEO, ich habe meine Vertragsauflösung erhalten. Ich habe ja wohl möglich auch einen gewissen Lebensstandard. Also mal ganz praktisch gefragt, du sagtest gerade, wer bin ich denn überhaupt? Habe ich denn in dieser Situation überhaupt die Ruhe, mich mit der Situation zu beschäftigen, wer ich in den nächsten Jahren werden will, wenn ich gleichzeitig ja irgendwie wahrscheinlich 1000 Bälle gefühlt parallel jonglieren darf?
Ja, ich gehe ehrlicherweise sogar noch eine Ebene tiefer, Ulf. Und damit wird wahrscheinlich auch deutlich, wie brisant diese Phase für Führungskräfte und CEOs ist. Mhm. Ja? Zunächst einmal zu der Situation einer Vertragsauflösung oder Nichtverlängerung eines Mandats. Das ist meistens gar nicht so der Knackpunkt, denn okay. Dieser Personenkreis, über den wir hier sprechen, ja. Der hat in der Regel nicht das Gefühl, auf einer gewissen Position versagt zu haben oder sonstiges, nur weil der Vertrag halt eben nicht verlängert wurde.
Dann eher so Teil des Games, was man dann so eingegangen ist. Oder?
Das ist eher Teil des Spiels, genau, auf dieser obersten Ebene. Man ärgert sich vielleicht irgendwie mal über die Art und Weise, wie so eine Zusammenarbeit beendet wurde. Mhm. Das ist dann aber eine ganz andere Frage. Aber es ist halt einfach Teil des Deals, wie du gerade gesagt hast, den man dann schlussendlich eingeht. Dementsprechend ist es auch nicht so, dass der eigene Lebensstil für sich alleine genommen ein Thema ist. Das eigentliche Thema liegt vielmehr darin, dass meine Klienten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber dass meine Klienten auch Eltern sind. Mhm. Ja? Ihre Kinder gehen in vielen, vielen Fällen auf internationale Schulen, auf eine Privatschule und diese Führungskräfte wissen ganz genau, wie sich Lebensläufe heute ergeben. Mhm. Und dass der Wert von privaten oder auch internationalen Schulen zum Beispiel in direktem Zugang zu ausgewählten Universitäten liegt.
Ja.
So, und jetzt ist Mama oder Papa auf einmal ohne Mandat. Und im Zweifel bekommen das auch die Nachbarn mit. Oder es steht sogar in der Zeitung.
Genau, habe ich auch gerade dran gedacht. Die Öffentlichkeit spielt ja dann je nach Position dann auch eine entsprechende Rolle, was du da auf einmal hast.
Absolut. Ja. Und das löst in der Regel einen immensen Druck aus. Mhm. Und die Frage dahinter ist, darf ich mir jetzt erlauben, jetzt die Frage zu klären, wer ich in ein paar Jahren sein möchte? Denn wenn ich das tue und dann vielleicht sogar noch Antworten finde, die ich womöglich lange weggedrückt habe, dann werde ich womöglich zu jemandem, der seine eigenen Kindern Chancen verwehrt.
Oder zumindest das Risiko dann, die Frage sich stellt, tue ich das, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe und auf diese Antworten womöglich dann auch noch höre? Ne?
Absolut, ja. Weil ich es halt gegebenenfalls meiner eigenen Familie schwerer mache, weil sich vielleicht die Nachbarn schon wundern, dass ich immer noch zu Hause bin, so nach dem Motto, was ist denn da wohl passiert? Mhm. Und klar, rational ist diese Frage super schnell, super einfach, würde ich behaupten, zu beantworten. Aber es geht halt eben nicht nur um rationale Argumente. Doch die Frage ist am Ende des Tages, was ist die Alternative?
Ja.
Weißt du? Wieder in einen Job zu gehen, nur um genug Geld nach Hause zu bringen für die Familie? Aber reicht das am Ende des Tages? Und wann ist eigentlich genug genug? Ja. Und genau das sind dann halt in meiner Arbeit die eigentlichen Themen, die es dann wirklich vertrauensvoll zu besprechen wird.
Ich fand das gerade ganz spannend, als du sagtest, dass es womöglich Antworten gibt, die weggedrückt worden sind. Kann ich mir lebhaft vorstellen, wenn man irgendwie von einer Vorstandssitzung in die nächste jagt. Eigentlich hast du kaum Zeit, dein Mittagessen versuchst du auch noch zu koordinieren und bist in 5 Minuten Takt getaktet. Dass irgendwie den kleinen Drücker unterm Schreibtisch, damit dann zweimal raufgedrückt werden kann, damit jemand reinkommt und sagt, entschuldigen Sie, Ihr nächster Termin ist da, Sie müssen den kurz beenden.
Ja.
Also es ist ja einfach unglaublich viel los, aber kommen wir mal zurück zu diesem weggedrückt worden sein. Was meinst du denn damit genau und sagen wir mal so, wie beeinflusst das denn die Frage dann auch nach dem nächsten Schritt, der jetzt womöglich zu gehen ist?
Weißt du, Ulf, worüber mir persönlich viel zu wenig in der öffentlichen Wahrnehmung gesprochen wird, ist der Umstand, dass es halt an der Spitze sehr, sehr einsam ist.
Absolut, ja.
Kognitiv wissen wir das und lesen das vielleicht auch in der Zeitung oder in interessanten Zeitschriften, aber emotional das zu verstehen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Viele Führungskräfte haben halt einfach langjährige, deutliche Entbehrungen hinter sich. Mhm. Sie haben sich hoch engagiert, was oftmals eben auch Spuren im Privatleben hinterlassen hat. Und auf einmal gibt es diese neue Situation, die mir ermöglicht, noch einmal neu auf meine eigene Bucketliste zu gucken oder halt auf eine Liste der persönlichen Lebenszufriedenheit. Mhm. Ne? Und dann kommen genau diese Fragen. Vielleicht ist es jetzt der richtige Moment, mit der gesamten Familie nach Südafrika zu ziehen.
Ja, ist ja ein schönes Ziel, sind wir das, ne? Das muss man so sagen, ja.
Ne? Oder ist es das halt eben auch nicht? Und ich stürze mich mit vollem Elan wieder in die nächste Position. Mhm. Nur die Frage ist, habe ich das Recht, noch einmal so viel Unterstützung von meiner Familie abzufordern? Und jetzt merkt man natürlich, wie vielschichtig dieses Thema der Executive Transitions eigentlich ist. Und so trennt sich dann auch relativ schnell, muss man sagen, der Markt, der Anbieter für diese spezielle Phase. Mhm. Die einen sind eben eher quantitativ unterwegs. Da zählt dann eben eher als Berechnungsgrundlage für das Businessmodell die Anzahl der besetzten Positionen. Und die anderen, zu denen ich mich eher zähle, sind qualitativ und in der Tiefe unterwegs, um wirklich eine Passung zu ermöglichen, die für alle Beteiligten am Ende des Tages ideal ist. Mhm. Das muss jetzt nicht der richtige Weg von allen sein. Ist es auch nicht. Nur ich stelle gerne mal die Frage in den Raum, wann ist genug genug? Mhm. Und wann habe ich als CEO oder eben als Top-Führungskraft eben auch mal das Recht, hinzuschauen auf mein Leben, aus der Vogelperspektive drauf zu gucken, mit dem Blick auf das, was war, ja, und mit dem Blick auf das, was da vielleicht noch kommt. Und das Ergebnis, und das ist mir wirklich wichtig nochmal zu sagen, Ulf, das Ergebnis so einer Klärung auf persönlicher Ebene überträgt sich dann eben auch sehr, sehr deutlich auf das Ergebnis im Business.
Mhm. Und trotzdem könnte ich mir jetzt vorstellen, also ich verstehe das, weil letztendlich ist ja immer so, wenn wir auch innere Konflikte haben oder innere Themen haben und die geklärt haben, dass es sich natürlich auch im Außen verändert. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass sich jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer fragt, hast du mal so ein Beispiel, was das dann auch ganz konkret einem Executive, also einem deiner Klienten gebracht hat, nachdem er sich mit dieser Frage beschäftigt hat und diese Themen für sich dann auch lösen konnte?
Absolut. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Klienten, der am Ende des Tages nach unserer Zusammenarbeit über einen Zeitraum von 3 Jahren circa 64% mehr Gehalt erhalten hat. Wow. Aufgrund der Tatsache, ja, super hohe Steigerung.
Ja. Besonders auf dem Level, muss man ja auch sagen. Absolut. Wir reden ja nicht über 100.000 Euro, sondern meistens deutlich mehr.
Absolut. Aber das alleine auf Grundlage der Tatsache, dass er für sich vor allem innerlich kristallklar aufgestellt war und diesen Spagat, über den wir gerade gesprochen haben, für sich recht erfolgreich gemeistert hat und definiert hat. Mhm. Und in der Folge auch im Auswahlverfahren für die neuen Funktionen, in der Darstellung heute geforderter Kompetenzen zum Beispiel, die super relevant sind, sehr, sehr, sehr viel stärker überzeugen konnte als Person.
Mhm. Da lass uns gerne mal drauf eingehen, weil ich weiß ja, das ist ja immer das Spannende, also mit Gästen hier so im Podcast, finde das hier ist immer spannend, wenn man dann so ein bisschen eintaucht, auch im Vorgespräch. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast mittlerweile über 500, das muss ich mal vorstellen, 500 Assessment Center auf diesem Niveau strategisch konzipiert, durchgeführt. Dazu gehört ja eine Berichterstattung ja auch noch und so weiter und so fort. Und du hast da gerade von Kompetenzen gesprochen, auf die, ich hatte es auch in der Anmoderation schon gesagt, auf die heute auch nochmal besonders geachtet wird. Und ich fand das ganz spannend, weil aus der wirtschaftlichen Erfahrung heraus habe ich natürlich auch ein paar Bilder im Kopf, wo ich sage, okay, darauf wird jetzt besonders geachtet. Aber ob das stimmt, keine Ahnung. Was würdest du denn sagen, was sind denn so diese 3 Kernfähigkeiten, auf die ganz besonders geschaut wird? Was sind da so 3 Stück, wo du eben auch sagst, von vielleicht wird auf 10 am Ende geguckt, aber wenn du die 3 schon mal hast, dann bist du im Auswahlgespräch als Top-CEO in der Executive Transition oder in der Assessment-Phase auch schon mal deutlich besser wieder aufgestellt.
Absolut. Und wie du gerade richtig gesagt hast, über die letzten 10 Jahre entwickelt man natürlich da ein ganz gutes Benchmark über erfolgskritische Kompetenzen. Ja. Und um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, als erstes ist es wirklich das reine Handwerk. Also gefordert ist ein ganz klares unternehmerisches Verständnis. Mhm. Das ist der Punkt, der ehrlicherweise noch am einfachsten sichergestellt werden kann, obwohl er natürlich bedeutend anspruchsvoller geworden ist. Das liegt unter anderem daran, dass die Unternehmenskultur heute, um es mit den Worten von Peter Drucker zu sagen, die Strategie zum Frühstück verzehrt.
Ja, ich wusste, dass dieser Satz kommt, weil das, glaube ich, ist eines der bekanntesten Zitate von ihm an der Stelle.
Aber das zeigen auch diverse Studien, muss man sagen. Die persönlichen und die zwischenmenschlichen Beziehungen sind heute bedeutend erfolgsentscheidender für ein Executive als am Ende des Tages die fachliche Expertise. Mhm. Nur, meine Frage ist, wie will ich gelingende Beziehungen gestalten, wenn die Beziehung zu mir selber in der Tiefe eigentlich noch gar nicht geklärt ist?
Weil ich diese Frage eben womöglich nicht beantwortet habe oder in Konflikt mit der Familie noch drin bin oder mich nicht traue, bestimmte Fragen dann noch zu stellen. Ne?
Absolut. Mhm. Und hier schließt sich für mich ehrlicherweise auch wieder der Kreis Zum Beispiel zu dem Thema der emotionalen Intelligenz, über die ja aktuell gerade im Kontext von KI super viel gesprochen wird. Ja. Ne? Also der Arbeit unter anderem von Daniel Goleman.
Ja. Na, fast Namensvetter, ne? Kann man sagen. Ja, genau. Der musste also dementsprechend ja mal kommen. Aber ich bin bei dir. Ich glaube übrigens nebenbei gesagt, KI hat auch eine ganz große Chance. Ich glaube, KI ist eine der größten Chancen, die wir überhaupt haben, um mehr Menschlichkeit zu haben. Weil wenn alles immer von der sachlichen Qualität größer wird, dann müssen wir uns ja zwingend letztendlich mit der Frage von emotionalen Intelligenz beschäftigen.
Absolut, weil gerade in dieser emotionalen Reise eines Executives in der Übergangsphase, um wieder darauf zu kommen, gibt es natürlich Landschaften, die in der theoretischen Welt eher übersehen werden.
Ja.
Ne? Theoretisch muss ja nur eine neue Position besetzt werden.
Ja.
Aber praktisch ist es halt zum Beispiel eine solche Landschaft oder das Tal der Einsamkeit, wie ich es nenne, wie ich gerade schon gesagt habe.
Ja.
Ne? Das heißt, viele Executives erleben in den ersten Monaten ihrer neuen Position eine tiefe Einsamkeit, weil sie schlichtweg die oder der Neue sind, kein Netzwerk haben und von allen Seiten eher kritisch beäugt werden auf der neuen Funktion.
Was ja aber, entschuldige, kurz dazwischengehe, aber das muss ja dann auch eigentlich unglaublich anspruchsvoll sein, weil du hast ja gleichzeitig einen immensen Anspruch. Man erwartet ja von dir, dass du, dann können wir später mal drüber sprechen, auch gleich in den ersten 100 Tagen da irgendwie sonst was auf die Reise schickst und gleichzeitig hast du dann so ein inneres Feeling. Es muss ja auch ein unglaublicher Spagat sein, den man im Innen dann einfach geht.
Absolut, weil das heißt, es geht am Ende des Tages nicht nur um diese reine Isolation an der Spitze, sondern auch um das Gefühl, niemanden zu haben, mit dem man mal offen über Sorgen, über eventuelle Zweifel, die halt ganz normal sind, oder persönliche Unsicherheiten sprechen kann.
Mhm.
Und deswegen sage ich auch immer, sich wirklich einen Moment Zeit zu nehmen und persönliche Klarheit über dieses Schnellrein in den nächsten Job und da performen zu stellen, das ist halt wie Umsatz- und Betriebsergebnis, das am Anfang unsichtbar sein mag, aber dann hinten raus umso wichtiger wird.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, eigentlich zahlt das ja dann noch ein auf das, sagen wir mal, Personal Standing einer Person und letztendlich, das fällt mir mal bei Marken auch auf, ne? Das ist so total abgefahren, mal so ein ganz kurzer Exkurs, dass ja eigentlich die Marke, die ich habe, fast das wertvollste Gut ist, trotzdem taucht es in keiner Bilanz auf. Das finde ich immer ganz spannend. Das ist eigentlich total unbilanziert, obwohl das eigentlich einen immensen Wert hat. Davon jetzt aber mal ganz abgesehen, du hast jetzt den ersten Punkt geschildert. Was würdest du denn sagen, ist die zweite Fähigkeit, auf die heute besonders geachtet wird?
Na, ich glaube, beim zweiten Punkt wird es schon ein bisschen schwieriger.
Wir steigern uns.
Genau. Aber meiner Meinung nach ist das halt wirklich der absolute Fokus auf die Umsetzung.
Mhm.
Wir haben heute die Situation, dass Unternehmen schneller und flexibler sein müssen.
Absolut, ja.
Und entsprechend gilt das auch für jeden Einzelnen im Top-Management.
Mhm.
Und das ist halt nicht gerade trivial.
Ja.
Denn wir müssen die Frage klären, wie machen wir das denn? Also wie werden wir am Ende des Tages flexibler und gleichzeitig schneller?
Ja.
Und praktisch bedeutet das, dass ein Executive im Alltag verschiedene Rollen einnehmen muss.
Okay.
Ram Charan nennt das zum Beispiel, ne, den Architekten, den Dirigenten, den Coach in der Führungsfunktion. Ich persönlich habe nochmal andere Begriffe, aber die Grundidee ist am Ende des Tages die gleiche. Es gab auch mal eine ganz spannende Studie, einen ganz spannenden Artikel im Harvard Business Review über diese Paradoxie in der Doppelrolle von CEOs. Und die Kernaussage hier ist, CEOs müssen Entscheider und Delegierer gleichermaßen sein. Das heißt, egal welchen Ansatz wir auch nehmen, wie immer wir es am Ende des Tages auch nennen wollen, in der Essenz brauchen Executives heute eine große Stabilität auf der einen Seite und eine flexible Anpassungsfähigkeit, um in diesen verschiedenen Rollen wirklich beste Leistung abrufen zu können.
Mhm.
Aber wieder stelle ich die Frage, wie will ich in diesen Rollen maximal performen, wenn ich in meinen eigenen persönlichen Rollen noch nicht klar aufgestellt bin?
Gute Frage, ja. Und vor allen Dingen die Rollen, das hatten wir ja schon jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, aber vor allen Dingen, ich bin ja dann nicht nur in diesen drei Rollen, sondern ich wechsle ja dann auch noch die Rollen. Ich habe ja eine Unmenge Anzahl von Rollen und ich überlege mir gerade, wenn ich jetzt 100% Energie habe und die auch noch auf verschiedene Rollen aufteilen muss, dann muss ich ja in Anführungszeichen als Gedankenmodell die Prozentpunkte, die ich dann pro Rolle habe, dann aber auch mit voller Performance auf die Straße bringen können. Insofern
Absolut.
Wird dem natürlich dann nochmal besondere Bedeutung beigemessen. Was ist Nummer drei?
Nummer drei ist die Fähigkeit, andere zu inspirieren und für eine Vision begeistern zu können.
Mhm.
Klar, wissen wir auch alle, ne? Natürlich war es relativ lange Zeit möglich, einfach über Druck in die Umsetzung zu kommen.
Mhm.
Nur wir wissen auch, dass das heute nicht mehr funktioniert. Gerade jüngere Menschen wollen Inspiration, wollen eine starke Vision, eine klare Identifikation damit. Und übrigens ganz spannend, immer mehr Mitarbeiter wünschen sich, dass auch ihr CEO zu gesellschaftlichen Themen sich äußert und Position bezieht. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass auf Top-Executives eine große Chance, aber auch ein erhebliches Risiko zukommt. Und das ist vielleicht noch einmal ein ganz schönes Beispiel, denn es bedeutet, dass die persönlichen Überzeugungen, die wiederum auf Werten basieren, auf klaren Prinzipien basieren, in Einklang gebracht werden müssen mit den Unternehmenswerten und auch den gesellschaftlichen Erwartungen.
Ja, und das fände ich tatsächlich zum Beispiel immer hochspannend. Also ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber ich bin ganz häufig überrascht. Also als ich mein Holding gegründet habe, war das Erste, was ich gemacht habe, Werte zu definieren. Und diese Werte, die prägen ja letztendlich alles. Also wir haben das heute in Recruitment-Prozessen, im Marketing, in Vertrieb. Also es ist ja überall mit drin. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie oft aber die persönlichen Werte oftmals tatsächlich im ersten Schritt außer Acht gelassen werden. So ein getreuer Motto, ja, das ist irgendwie Esoterik oder es ist irgendwie Personal irgendwie. Aber was das eigentlich in der Essenz bedeutet und welche auch Wertekonflikte entstehen können, wenn ich einerseits Wert A vertrete, aber jetzt in der Firma zum Beispiel Wert C vertreten wird, das scheint erst dann zu kollidieren oder zu Schwierigkeiten zu führen, wenn die eigentliche Situation eintritt. Also immer so nebenbei gefragt, hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Absolut. Ich glaube, am Ende des Tages wirst du dich wundern, Ulf, wie oft ich erlebe, dass wirklich selbst so ein basales Thema wie die Definition eines eigenen persönlichen Wertegerüsts selbst für Vorstände gar nicht erledigt ist.
Spannend.
Das heißt, klar wissen wir irgendwie im Hinterkopf, was handlungsleitende Werte sind, was Prinzipien sind, die uns vielleicht auch geprägt haben, aber das wirklich einmal klar zu definieren und dann als Bewertungsgrundlage auch anzusetzen für die nächste Position, das ist halt ein ganz anderer Schnack. Aber wenn ich mir jetzt nochmal dieses Ganze anschaue, wirklich nochmal die Frage, wie will ein Executive genau diese Fähigkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, wie will er oder sie die umsetzen, wenn er selber innerlich unklar ist, wenn er selber nicht weiß, was die beste Option für ihn oder für sie ist, oder wenn eben diese essentiellen Fragen im Vorfeld einer neuen beruflichen Herausforderung einfach nicht geklärt sind. Und genau das merkt man dann natürlich auch immer ganz gerne in den Gesprächen, in den Management-Audits, in den Interviews, die ich auf Top-Executive-Ebene immer wieder durchführe.
Trotzdem lass mich da nochmal kurz reingehen, weil ich überlege mir gerade, wir haben jetzt ja gerade schon über Werte gesprochen, du hast Vision angesprochen, indirekt letztendlich auch das große Thema Sinn, was ja auch irgendwie immer spannender wird, gerade auch so aus der Perspektive der Mitarbeiter, vermutlich ja wahrscheinlich auch der jüngeren Mitarbeiter, dass das immer mehr gefordert wird, du hattest ein paar Zahlen genannt. Aber was ich mich ganz häufig selber als Unternehmer frage, warum zum Geier reicht es denn nicht einfach, wenn wir Probleme lösen? Also ich meine, eigentlich ist ja das Unternehmen dafür da, Probleme zu lösen. Warum ist die Problemlösung alleine eigentlich nicht schon wert- oder sinnstiftendes Ereignis genug? Warum wird so viel Wert auch selbst in Top Executive Assessment Center dann immer noch auf dieses ganze Thema der Werte und Ähnliches gelegt? Weil eigentlich, wie gesagt, könnte man ja sagen, deswegen gibt es einen Grund. Das ist der Reason Why, überhaupt schlechthin, Probleme zu lösen. Warum reicht das nicht?
Ja. Schau, natürlich ist der primäre Zweck eines Unternehmens, einen Job zu erledigen oder für dessen Erledigung am Ende des Tages ein Kunde bereit ist, Geld zu bezahlen.
Ja, Clayton Christensen, ja, Job to be done. Ja.
Genau, dieser klassische Job to be done Ansatz. Genau. Ne, aber die Frage ist ja, wie kommen wir heute genau zu diesen Lösungen? Und zu wirklich guten Lösungen kommen wir heute, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir den Zugang zum gesamten Wissen aller Mitarbeiter erhalten. Denn die Lösung für Probleme, die Kunden heute haben und haben werden, liegt mehr und mehr fragmentiert in den Köpfen der Mitarbeiter. Die wiederum, und das macht es ein bisschen irrwitzig, die halt zum Teil in dem jeweiligen Moment noch gar nicht wissen, dass sie dieses Fragment in sich tragen. Ja. Und das bedeutet aber auf der nächsten Ebene Folgendes. Top Executives werden heute nicht mehr nur dafür bezahlt, standardmäßig irgendwelche Prozesse abzuarbeiten oder zu etablieren. Also ich sprach gerade bereits so von den verschiedenen Rollen, die ein Executive einnehmen muss, weil es am Ende des Tages darum geht, den Frame bzw. diesen Kontext zu erweitern, in dem sich das gesamte Unternehmen und damit auch jeder einzelne Mitarbeiter befindet. Um diese fragmentierten Wissensbestandteile zu brauchbaren, praktikablen Kundenlösungen zusammenzufügen. Und für diese Fähigkeit, den Kontext bzw. den Frame zu erweitern, braucht es wiederum bestimmte Fähigkeiten. Also dazu gehört, wie wir vor ein paar Minuten schon angeschnitten haben, zu antizipieren zum Beispiel, soziale Fähigkeiten, aber durchaus auch hart in der Sache entscheiden zu können.
Du hast gerade ein ganz spannendes Wort gesagt, da wurde ich natürlich sofort hellhörig. Frame hast du davon gesprochen, du hast die Kontexterweiterung gesprochen, auch im Zusammenhang mit fragmentierten Ideen, die dann letztendlich auch aus den Köpfen der Leute herausgezogen werden, ohne dass sie wissen, dass sie es bereits in sich haben. Aber zu diesem Wort Frame oder Kontext, was meinst du damit ganz genau? Kannst du das anhand eines Beispiels nochmal verdeutlichen?
Klar, und ich glaube, sehr greifbares Beispiel ist zum Beispiel Coca-Cola. Kennen wir alle. Coca-Cola hatte damals weit über 80% Marktanteile im Softdrink-Bereich. Mhm. Klingt erstmal super, ist aber furchtbar. Einfach.
Ja. Das ist teuer. Jeder Prozentpunkt mehr kostet richtig Geld.
Total. Jeder Prozentpunkt Wachstum kostet halt unfassbar Geld.
Ja.
Und die Frage war einfach, wie kann Coca-Cola damals dennoch weiter wachsen, ja, ohne halt diese enormen und horrenden Investitionssummen? Und die Lösung damals lag darin, den sogenannten Frame of Reference zu erweitern. Mhm. Ne? Also der alte Frame war der Softdrinkmarkt.
Ja.
Der neue Frame war 3 Liter pro Tag. Denn das ist die Menge der Flüssigkeit, die wir als erwachsener Mensch idealerweise zu uns nehmen.
Ich wollte gerade sagen, idealerweise. Ne? Ja. So. Und wir reden von nicht alkoholischen Getränken, das muss man an der Stelle dazu sagen. Ja, absolut.
3 Liter pro Tag schaffe ich auch, ja, vielleicht mit Kaffee. Aber mit Blick auf diese 3 Liter pro Tag war aber auf einmal der Marktanteil sehr, sehr, sehr viel kleiner.
Ja.
Und Coca-Cola hat auf einmal in zum Beispiel Kaffee gedacht,
ja,
in,
ja,
alkoholischen Getränken, in Wasser und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, erweitert sich dieser Frame of Reference bzw. der Kontext nicht, dann ist irgendwann kein Platz mehr für den Content.
Mhm.
Aber die Fähigkeit, das wirklich zu erweitern, das ist das, worauf es am Ende des Tages wirklich ankommt. Weil wenn ich keinen Platz mehr habe für den Content, dann ist das irgendwann unternehmerisch ein Problem.
Mhm.
Das bedeutet schlussendlich, dass Top-Executives einen Großteil ihres Salärs genau für diese Fähigkeit der Kontexterweiterung bzw. der Änderung des Frames erhalten. Das muss nicht immer so drastisch sein, wie jetzt in dem Beispiel von Coca-Cola. Es geht auch irgendwie drei Nummern kleiner. Das ist vollkommen klar.
Also 1 Liter reicht sozusagen dann.
Ja. Ja, aber diese Fähigkeit, genau das tun zu können, diesen, ja, Kontext zu erweitern, ja, den Blick zu erweitern und auch Themen zu sehen, die vielleicht nicht direkt evident sind,
mhm,
darauf kommt es am Ende des Tages ein. Und das ist entscheidend. Weil, und das ist nochmal ein anderer Punkt, wenn es dann angepackt wird und wirklich einen Schritt weitergegangen wird, dann braucht es halt eben auch Top-Executives, die die Fähigkeit haben, diese Prozesse, von denen ich eingangs gesprochen habe, diese Prozesse zu definieren, einzuhalten, Sicherheit zu vermitteln, aber auch diese konstante Vision zu kommunizieren und jeden auf dem Weg dahin mit einzubeziehen.
Mhm.
Na, und deswegen sage ich auch immer zu meinen Klienten, die innere Arbeit beziehungsweise das Ergebnis so daraus ist ein sehr, sehr starkes Fundament, auf dem nicht nur am Ende des Tages bessere Betriebsergebnisse fußen, sondern auch die Frage, wie souverän aus der eigenen Kraft heraus agiert werden kann.
Und wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich über 2 Kräfte sprechen. Die eine, ich sag mal so, ist das Optimieren, vielleicht auch in so Standardprozessen, dass man reingeht als Top-Executive und sagt, okay, da habe ich einfach Erfahrungswerte, da können wir ein bisschen optimieren, also das Bestehende besser machen.
Mhm.
Aber gleichzeitig, wenn ich richtig verstanden habe, gibt es ja auch eine 2. Kraft und die beiden können ja durchaus massiv auch im Spannungsverhältnis stehen. Das sind nämlich jetzt mal die Transformation, also wo es wirklich nicht mehr darum geht, einfach nur etwas zu verbessern und das dann Transformation zu nennen, obwohl es keine ist, sondern wirklich zu sagen, radikal neu zu gestalten. Also ich denke jetzt, keine Ahnung, also Elon Musk beispielsweise oder ähnliches, die wirklich gesagt haben, wir denken radikal neu.
Mhm.
Und da verstehe ich schon, dass du natürlich sagst, dafür musst du die Fähigkeit haben, die Leute mitzunehmen, dafür musst du innerlich geklärt sein, weil man ja auch in der Praxis schon im Kleinen weiß, du kriegst natürlich Gegenwind ohne Ende, die Presse hält dich für bekloppt.
Ja.
Alle anderen sind dagegen und sagen, funktioniert sowieso nicht. Also brauchst du ja ein massives Rückgrat auch, um durch diesen Prozess dann auch durchzugehen. Also finde ich ein spannendes Spannungsfeld,
absolut,
was du da gerade aufzeichnest.
Ja. Und gerade dieses Spannungsverhältnis ist halt am Ende des Tages auch das, was es für mich in der Arbeit so spannend macht.
Mhm.
Aber gerade wenn wir jetzt irgendwie nochmal die Perspektive wechseln, ne, und aus der Sicht des Unternehmens schauen, dann gibt es halt einen immensen Unterschied, ob aus den eigenen Reihen ein CEO ernannt wird oder jemand von außen neu in das Unternehmen kommt, um halt diese neue Perspektive reinzubringen. INSEAD hat zum Beispiel dazu mal einen ganz spannenden Artikel verfasst. So, und wenn wir jetzt das mit der Frage koppeln, wie disruptive Innovationen heute möglich sind und wie die Balance zwischen diesen kurzfristigen Notwendigkeiten und langfristigen Innovationen wirklich auch gelingen kann, dann bedeutet das für meine Arbeit am Ende des Tages 2 Aspekte oder 2 Punkte. Ne? Erstens, unabhängig davon, ob von innen oder von außen kommt, besetzt wird, brauchen halt Executives diese maximale Klarheit über eigene Stärken, über eigene Werte, über die eigene Ausrichtung.
Mhm.
Und das Zweite ist, es geht halt nicht darum, dass sich Executives in ihrer Arbeit zwischen Gegenwart und Zukunft entscheiden. Es geht vielmehr darum, dass sie die psychologische Sicherheit ihren Mitarbeitenden, ihrem Team geben und mit einer starken Visionskraft koppeln, die wirklich auch in diesen unterschiedlichen Rollen, über die wir gerade gesprochen haben, alle Personen mitnimmt. Mhm. Und was dann in der Praxis passiert, ist meistens ganz spannend. So aus dieser absoluten Klarheit im Inneren entsteht halt dann ein hohes Maß an persönlicher Bescheidenheit im Auftritt, eine gewisse Demut. Und das Ganze ist gekoppelt mit einem wirklich hochprofessionellen Willen in der Frage des nach vorne Gehens und der zukünftigen Gestaltung.
Ich bin platt, ehrlich gesagt, jetzt schon nach der ersten Episode, da war so unglaublich viel drin. Ich mache jetzt mal moderativ hier einen Cut. Ich fand das gerade nochmal sehr, sehr spannend, was du gesagt hast, auch die unterschiedlichen Rollen. Mhm. Und ich glaube, also in meinem Kopf zumindest ist mir, glaube ich, das erste Mal wirklich bewusst geworden, warum es eben nicht reicht, einfach nur in einen neuen Job reinzuhüpfen und zu sagen, okay, dann machen wir halt so wie immer. Sondern auch diese verschiedenen Rollen einzugehen, mal zu gucken, wo stehe ich gerade, wo bin ich justiert, wo habe ich vielleicht Lücken, wo darf ich dazulernen, wo darf ich aber auch für mich mehr in die radikale Ehrlichkeit gehen, wo habe ich vielleicht Wünsche, die nicht ausgelebt worden sind, weil das, habe ich gerade überlegt, das zieht sich doch ja dann auch in die Verhandlung weiter fort, dass man eben sagt, okay, wenn ich diese Klarheit habe, kann ich meine Vertragsverhandlung anders führen, gerade heutzutage vielleicht auch mit Arbeitszeiten anders darüber sprechen, die Familie andersartig integrieren, Remote Working integrieren. Also wenn man das alles mal unter dieser Facette betrachtet, fand ich, war das eine unglaublich spannende erste Episode. Ich freue mich auf Episode 2 mit dir und wenn Sie da draußen sagen, da war so viel drin, kann ich da bitte einfach nochmal eine Zusammenfassung so im Sinne von Get My Abstract oder irgendwas bekommen diese Podcastes, dann schauen Sie gerne mal auf www.executive-transitions.de, denn dort finden Sie dann auch die Zusammenfassung des Podcasts, weitere konkrete Tipps und auch Downloads, die Ihre Executive Transition erfolgreich werden lässt. Damit dir, lieber Daniel, ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich, wenn wir uns gleich in Episode 2 wiederhören und ich versuche, ein paar weitere intelligente Fragen zu stellen und dir noch mehr Know-how hier in dem Podcast aus der Nase über die Kopfhörer ins Mikrofon, wie auch immer, zu sprechen. Ich freue mich auf Episode 2. Bis gleich.
Vielen Dank.
Gerne. Ciao.